ARD.
Mein Name ist Tobias Barth und heute bleiben wir im Feature ganz regional und werden doch europäisch. Es geht um Dürrenberg, ein Ort an der Saale, von Halle aus gesehen wenige Kilometer flussaufwärts. Dort ist 1934 ein erstaunliches Skelett gefunden worden, das eines Steinzeitmenschen. Seine wissenschaftliche Erforschung bringt jetzt völlig neues Licht in die graue Vorzeit Europas. Viel Erkenntnis und viel Vergnügen in der kommenden halben Stunde.
Im Mai 1934 stoßen Arbeiter in Dürrenberg auf ein Steinzeitgrab. Sie haben den Urarier gefunden, glauben die Anthropologen. Einen Stammvater der arischen Rasse. Und das in mitteldeutscher Erde. Der Fund passte in die Zeit.
Das Germanische Reich wird Europa seinen Stempel aufdrücken, wird die weiße Rasse in Europa führen, vorbereiten auf die großen Rassenkämpfe, die sicherlich zwischen den Kontinenten in einigen Generationen ausgefochten werden.
Aber da sieht man eben, was eine ideologisch geprägte Forschung anrichten kann.
Das haben wir alles falsch gemacht. Wenn wir uns das so vorstellten, wir sind selbst unseren Vorurteilen aufgesessen.
Ein 9000 Jahre altes Skelett. Entdeckt vor 91 Jahren narrte es die Forschung wieder und wieder. Ein Großaufgebot von 40 Spezialisten hat den Fall jetzt neu aufgerollt.
Die schwarzen Europäer. Ein Cold Case aus der Steinzeit. Von Heidi Mühlenberg.
In einem alten Gerichtsgebäude in Halle an der Saale koordiniert Harald Meller die Forschung. Der Landesarchäologe ist eine Legende, seit er in krimireifer Aktion zwei Raubgräbern fürs Museum die Himmelsscheibe von Nebra abnahm. Das Steinzeitskelett sei ebenbürtig. Dabei wurde das lange vorher entdeckt.
Am 4. Mai 1934 ist wirklich ein denkwürdiger Tag für die deutsche Archäologie. Der Nazi-Reichsredner, der sollte statt Goebbels reden im Stadtpark von Bad Dürrenberg. Und man hat dort wohl Leitungen gelegt und hat Schachtungsarbeiten gemacht.
Plötzlich halten die Arbeiter rot bepuderte Menschenknochen in den Händen. Was im belebten Kurpark von Dürrenberg zum Glück ein paar Lehrern auffällt. Rötel gilt als sicheres Zeichen für ein Grab aus dem Mesolithikum, also der Mittelsteinzeit, die sich grob von 10.000 bis 4.500 Jahren vor Christus erstreckt. Ein äußerst seltener Grabfund, sagt der Anthropologe Wolfgang Haag.
Fürs Mesolithikum ist es natürlich so eine Art Nadel im Heuhaufen. Wo, wenn sie denn bestattet wurden, wo haben wir denn die Chance, das auch wiederzufinden? In den Open Field Sites oder den Siedlungsflächen ist es dann sehr unwahrscheinlich, da einfach per Zufall drauf zu stoßen.
Prähistoriker Jörg Orschied.
Es war einfach sehr tief eingegraben und dort herrschte ein Milieu, das die Knochen extrem gut konserviert hat. Es gibt andere Regionen, wo es eben auch mesolithische Gräber gibt, die sind bis auf ein paar Brösel oder Zahnkronen sind die leer.
Die alarmierte Landesanstalt schickt einen Grabungstechniker nach Dürrenberg, der neben den Knochen auch Rehgeweihe, Kranichknochen und beeindruckende Eckzähne von Auerochsen, Hirschen und Wildschweinen birgt, dazu große Mengen scharfkantige Feuersteine und ein geschliffenes Steinbeil.
Wie wir heute wissen, ein fantastischer Techniker, der wollte das ordentlich ausgraben. Aber die wollten ja ihre Leitung legen und haben gesagt, nee, da hast du den Nachmittag Zeit. Ich glaube, es war ein Freitag. Und dann ging der in den Kabelgraben und hat vom Graben aus praktisch seitlich in das Grab reingegraben und hat viele tolle Funde geborgen und hat die den Archäologen Heberer und Bicker geliefert. Das war ein sehr, sehr reiches und bedeutendes Grab. Das haben die gleich gesehen. Und beide waren richtige Nazis. Also Männerdominanz und Dominanz der Weißen.
Friedrich Bicker von der Landesanstalt für Vorgeschichte Halle hat zwei Wochen vor dem Fund in der Dürrenberger Zeitung zur Herkunft der Arier publiziert. Das indogermanische Urvolk, heißt es darin, habe seinen Ursitz in Mitteldeutschland, am Ostseebecken und in Nordwestdeutschland, was er mit weiteren Ausgrabungen zu beweisen gedachte.
Das Problem der Nazis war ja eigentlich, dass die Arier und die Indo-Arier und die indogermanischen Sprachen aus Indien kommen. Ist ja nun für so richtige Nazis nicht so ganz ideal. Da will man ja nordisches, deutsches Primat haben. Und jetzt hatten sie endlich ein offenbar sehr altes Grab, reich mit einer hohen Bedeutung. Und jetzt hatten sie sozusagen den Ursprung der Arier gefunden in gewisser Weise. Und jetzt passte das zur Nazi-Ideologie. Und deshalb war das für die ein ganz wichtiges Grab.
Die mitteldeutsche Erde als Mutterschoß der Arier. Da kommt das Rötelgrab von Dürrenberg wie gerufen. Lautester Verfechter des rassenmystischen Führungsanspruchs ist damals SS-Reichsführer Heinrich Himmler. Seit Jahrtausenden sei es die Sendung der blonden Rasse, die Erde zu beherrschen. Himmler 1943 bei einer Rede in Posen.
Dieses Reich wird ein geradezu heiliger Mythos sein. Die Ordnungsmacht Europas. Das führende Volk für das gesamtgermanische Reich.
Frauen von Bedeutung sind nicht vorgesehen.
Die konnten sich das nicht anders vorstellen, als dass so ein reiches, wichtiges Grab einem Mann gehört. Hätten die sich das Skelett angeschaut, dann hätte Herrn Heber als guten Anthropologen bei dem Blick auf das sehr, sehr gut erhaltene Becken sofort klar sein müssen, dass es sich um eine Frau handelt. Das hat er offenbar nicht getan, sondern er hat diesen Schädel für einen sehr dominanten Männerschädel erklärt.
Also hier hat sie gelegen, auf ihrem Tisch.
Genau.
Jörg Orschied hatte das Skelett viele Male auf seinem Untersuchungstisch im weiträumigen Zentrallager des Landesmuseums für Vorgeschichte am Stadtrand von Halle.
Die waren damals, sie sind in den 30er Jahren und auch davor, war man völlig auf Schädel fixiert. Also der Rest des Skelettes hat die meistens gar nicht so groß interessiert.
Mit 1,55 Meter wirkt es eher zierlich, der Schädel fast kindlich. Aufschlussreich allein schon das Hüftbein.
Diese Incisura ischiadica major ist bei Frauen weiter und bei Männern enger gebogen, was im Prinzip die Beckenform bestimmt.
Inzwischen geben Genanalysen letzte Klarheit. Im Rötelgrab lag kein Arier, sondern eine zierliche Frau. Auch mit der Altersangabe lagen Bicker und Heberer daneben. Das Skelett ist rund 5000 Jahre älter, als sie dachten. Statt aus der Zeit der Schnurrbandkeramiker entstammte es der mittleren Steinzeit und war laut C14 Radiokarbonbestimmung und Gentests 9000 Jahre alt. Eines der ältesten je gefundenen Skelette in Deutschland.
Am Skelett selbst ist das Besondere natürlich einmal ihre sehr gering ausgeprägten Muskelansätze, was für diese Zeit ungewöhnlich ist. Also gerade die untere Extremität ist normalerweise bei Jägersammlern sehr stark entwickelt, logischerweise, weil die relativ viel in Bewegung sind. Das heißt also, die hätten eigentlich deutlich ausgeprägt sein müssen, waren sie aber nicht.
Warum wurde sie wie eine Königin bestattet? Mit den teuersten Gegenständen ihrer Zeit. Es ist das reichste Grab aus dem Mesolithikum in ganz Mitteleuropa. Die ins Grab gelegten Feuersteinklingen zeigen, dass die Trauergemeinde rund 200 Personen umfasste. Was sehr viel war für eine Zeit, als die Menschen in Gruppen von 30 durch die Gegend zogen. Die Frau muss also über regionale Grenzen hinaus gewirkt haben. War sie vielleicht eine Heilerin, die die nahen Salzquellen nutzte? Eine Schamanin?
Der Nachweis von Schamanismus in vorgeschichtlichen Zeiten, also vor 9000 Jahren, wie bei der Schamanin, ist eigentlich nahezu unmöglich. Warum? Wenn man das jetzt zurückverfolgen kann, kommt man nicht weiter zurück als bis ins 17. Jahrhundert, weil es dort von Witzen und anderen die ersten Bezeichnungen und Beobachtungen überhaupt gibt. Wie kann man also jetzt ohne Schriftquellen rein aus der materiellen Kultur über Schamanismus sprechen? Gibt Schamanismus in der Vorgeschichte überhaupt? Leute, die Höhlenbilder untersucht haben, haben das einfach behauptet. Aber kann man es wirklich belegen? Und das konnten wir.
Den ersten Hinweis gab ein Halswirbel, der versehentlich in der Kiste der Tierknochen gelandet war, weil man ihn, verkrüppelt wie er war, nicht als menschlich erkannte. Doch bei gründlichen Nachgrabungen fand man 2020 das Gegenstück. Und siehe da, plötzlich passte alles wie in einem Puzzle zusammen. Die beiden Wirbel führten exakt zu einem sonderbaren, kleinen, runden Loch am unteren Schädel. Walter Wohlgemuth, Röntgenexperte am Uniklinikum Halle, hat Skelett und Schädel im Computertomographen in höchster Auflösung untersucht.
Hier sehen Sie ein Bild des ersten und zweiten Halswirbels. Das hier ist der Atlas und der untere hier, der zweite Halswirbel, der Axis. Der Bogen, der müsste hier geschlossen sein. Es müsste ein knöchernes Widerlager geben zum Schädel. Und der fehlt hier. Und jetzt kommt das besonders Spannende. Wenn Sie das übereinander legen, dann sehen Sie, dass durch eine Kopfbewegung, eine drehende und nach hinten gebeugte Kopfbewegung, eine Hirnarterie abgequetscht, abgedrückt hat. Dann hat sie neurologische Symptome erzeugen können, ein sogenannter Downbeat-Nystagmus. Also es sind so wippende, zuckende Augenbewegungen.
Die Unterversorgung mit Blut im Gehirn führt eigentlich unwillkürlich zu solchen Zuckungen. Die Steinzeitfrau aber konnte sie mit einer Halsdrehung selbst auslösen.
Das heißt, die Augen rotieren, du siehst das Weiße in den Augen, das sieht ganz gruselig aus. Das sieht jeder. Das heißt, sie hat eine Credibility, eine Glaubhaftigkeit und sie selber kann sozusagen sich in den Winipythia in der Antike, Viniseerin, in den Zustand begeben, einen tranceähnlichen, visionären Zustand erzeugen.
Möglicherweise kostete sie diese Prozedur mit 40 Jahren das Leben. Denn nach häufigem Abdrücken kann die Halsarterie Schaden nehmen, sagt der Mediziner. Und das war noch nicht alles. Auch ihr Oberkiefer offenbarte im CT ein Geheimnis. In den Zahnhöhlen.
Und diese Höhle, die ist normalerweise geschlossen von der Zahnkrone. Und da drin, da ist der Nerv. Diese Höhle, und das ist jetzt wirklich die Besonderheit, und das ist verrückt, die ist an den vorderen zwei Schneidezähnen des Oberkiefers bei der Schamanin eröffnet. Da liegt also sozusagen der Nerv frei. Am Oberkiefer ist also der Zahn abgeflacht, die Krone sozusagen abgetragen. Die fehlt einfach. Die ist wie abgeschabt, abgeraspelt.
Abgeraspelt von einem runden Werkzeug, wie einem Ast oder Zweig. Die Folge wäre eine chronische Zahnwurzelentzündung, gefolgt vom Verlust der Vorderzähne. Das hochauflösende CT zeigte aber, dass sie mehrfach selbst die Entzündung heilen konnte. Wie war das möglich? Vor 9000 Jahren, ohne Antibiotikum.
Birkenrinde enthält Salicylsäure. Und vielleicht hat sie Medikamente hergestellt, indem sie Birkenrindenäste abgeschabt hat, nur an der Oberfläche, und daraus ein Schmerzmittel hergestellt hat. Eine andere Möglichkeit, die ich spannend finde, die ein bisschen gruselig anmutet, wenn sie diese Zähne abfeilen und die Nervenhöhle freilegen, dann muss das unglaublich wehgetan haben. Und es gibt aus dem Schamanismus Hinweise für Initiationsriten. Theoretisch wäre es auch vorstellbar, dass sie durch sich selbst diesen Schmerz beigefügt hat oder jemand anders es ihr beigefügt hat, um zu testen, um ihre Heilkraft zu testen oder um ihre Geistesstärke, um zu kommunizieren mit dem Reich der Geister, die es damals gab.
Exakt beweisen lässt sich das naturgemäß nicht. Das räumen auch die Experten aus Halle ein. Es sind Indizien, aber die wecken die Fantasie. Wo heute Sohle übers Gradierwerk rieselt, hält vor 9000 Jahren die kleine Schamanin am Hochufer überm Fluss Audienzen ab. In Pelze gehüllt warten verletzte Jäger auf Spülungen und Salben. Manche sind tagelang hierher gepilgert. Sie bekommen Knochenbrüche gerichtet und quälende Geister ausgetrieben. Das legen die Grabbeigaben nahe. Schildkrötenpanzer als Salbenschüsseln, scharfe Klingen und ein Beil für Eingriffe und zum Zerkleinern von Wurzeln und Kräutern. Dazu Zähne von wilden Tieren, die sie durchlocht als Kette trägt. Die forensische Gesichtsrekonstruktion zeigt ein markantes Gesicht mit auffallend breiten Wangenknochen und großen Augen. Kein arischer Mann, sondern eine kränkliche, sehr besondere Frau.
Also es ist insgesamt wirklich ein Sensationsfund. Die Erhaltung ist wirklich fantastisch und insofern auch, dass sich dadurch auch die DNA sehr gut erhalten hat.
das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Unterm Dach des Neubaus laufen in einer Kaskade von Laboren die schrankgroßen Sequenzierer, die auf Molekülebene jedes einzelne Basenpaar erst trennen, dann mit Spezialfarben die einzelnen genetischen Buchstaben wie Guanin und Adenin markieren und optisch auslesen. Wie sah die Schamanin wirklich aus? Vor wenigen Jahren war die Sequenziertechnik reif, um auch diese Frage zu klären. Archäogenetiker Wolfgang Haag leitet die Untersuchungen.
Das ist jetzt nochmal eine Platte, die jetzt 8 Lanes hat, 8 Spuren, auf denen man eben solche DNA-Moleküle aufträgt. Das findet dann in diesem riesen Kühlschrank Anwendung. Letztendlich passen da mehrere 100 Genome drauf, also alte Genome. Und am Ende kostet natürlich alles Geld, also so ein großer Run, wie wir das nennen, also ein großer Lauf mit so vielen Lanes, die kostet schon 10.000 Euro oder manchmal 15.000 Euro.
Haags Team nutzte zur Auswertung eine Methode aus der digitalen Forensik, das H-Iris-Plex-S-System. Es untersucht 41 ganz bestimmte Positionen in der doppelsträngigen DNA in jenen Genen, die Melanin produzieren und damit die Farbe von Haut und Haar bestimmen.
Vor allem haben wir auch das Felsenbein beprobt, das generell bekannt ist für eine sehr gute DNA-Haltung. Also hier hatten wir weit über 50% endogene, also menschliche DNA, erhalten und konnten damit auch ein Genom sequenzieren, das wir momentan auf 12-fache Abdeckung hochgejubelt haben. Das heißt, jede Position im Genom ist im Schnitt 12-mal mit Sequenzen abgedeckt. Also insofern ist das, was wir bei ihr herausgefunden haben, wirklich sehr robust.
Basierend auf der Buchstabenfolge an diesen 41 Positionen und nach Abgleich mit weltweiten Genombibliotheken erstellt das System eine Schätzung des äußeren Erscheinungsbilds der Person. Und das fiel ganz anders aus als erwartet.
Wir haben festgestellt, dass sie natürlich nicht unseren Erwartungen entsprach, das Erscheinungsbild anders ist, als wir heute in Europa aussehen.
Sie ist sehr dunkel. Vielleicht wie heute Menschen in Somalia oder Menschen in Algerien oder Marokko, hat aber blaue Augen, blaugrüne Augen und schwarze Haare. Und das haben wir alles falsch gemacht. Wir hatten sie früher blond, blauäugig und weiß gezeichnet, weil wir uns das so vorstellten, wir sind selbst unseren Vorurteilen aufgesessen.
Statt eines blonden, männlichen Urarias hatten die Nationalsozialisten eine dunkelhäutige Schamanin mit schwarzen Haaren und hellen Augen ausgegraben. Mellers Team war irritiert. Warum war sie dunkelhäutig? War sie die Ausnahme unter den hellhäutigen Mitteleuropäern? War sie eingewandert? Es war für die Fachwelt nicht die erste Überraschung dieser Art. In Italien hatte zuvor die berühmte Gletschermumie Ötzi für Furore gesorgt. Auch Ötzi war wohl schwarz. Florenz gilt als Hotspot der Archäogenetik. Nahe des Doms, im Palazzo Non Finito, aus dem 16. Jahrhundert, verwahrt die Cranioteca, die Schädelbibliothek, 3000 alte Schädel aus aller Welt und stellt daraus Proben für Gentests bereit. Zwei Stockwerke höher arbeitet das Dipartimento für Biologie der Uni Florenz. Gerade hiefen Arbeiter Laborschränke aus dem Lift. Leider nicht für historische Forschung, sondern für beklemmend neue. Die Genforscher hier identifizieren für Italiens Polizei ertrunkene Flüchtlinge aus dem Mittelmeer. Hier treffe ich Stefania Vai und Silvia Girotto. Beide sind spezialisiert auf die Analyse steinzeitlicher Genome. Dass Ötzi, der vor 5300 Jahren in den Ötztaler Alpen lebte, dunkelhäutig war, konnten sie vor 2 Jahren mit einer ganz neuen Methode bestätigen. Doch jetzt wollen die Professorinnen das größere Bild zeichnen. Silvia Girotto forscht an der Universität Ferrara und ist extra nach Florenz gekommen, um ihre neue Studie zu präsentieren, die im Juli 2025 erschienen ist.
We put in analyzing all the suitable ancient available genomes from all over Europe.
Wir haben alle geeigneten alten Genome aus ganz Europa über einen Zeitraum von 45.000 Jahren analysiert und festgestellt, dass sich unsere helleren Phänotypen in Europa tatsächlich erst in jüngster Zeit verbreitet haben und häufig wurden. Und nicht, wie wir glaubten, kurz nachdem unsere Spezies vor etwa 80.000 Jahren Afrika verließ.
The first individuals carrying blue eyes, light hair, blonde hair and light skin.
Das erste Individuum mit blauen Augen, blondem Haar und heller Haut war eine mesolithische Probe aus Schweden, etwa 12.000 Jahre alt. Aber nachdem sie einmal aufgetaucht waren, verbreiteten sich diese hellen Phänotypen nicht sehr schnell und kontinuierlich. Stattdessen schätzen wir, dass es sogar Tausende von Jahren dauerte. Wir müssen also bis zur Eisenzeit vor etwa 2000 bis 2500 Jahren gehen, bevor diese helleren Phänotypen so weit verbreitet waren, dass sie die Häufigkeit der dunkleren, für uns ursprünglichen Phänotypen erreichten.
Die Daten aus Ferrara bestätigen einen Paradigmenwechsel in der Anthropologie. Dürrenbergs Schamanin war keine Ausnahme, ebenso wenig Ötzi. Ihre gesamte Sippe war dunkelhäutig. Sie waren keine zugewanderten Fremden, sie waren typische Ureinwohner Europas, zur Zeit der Jäger und Sammler.
Our ancestor carried dark skin until 2000, 3000 years ago.
Unsere Vorfahren hatten bis vor 2000, 3000 Jahren dunkle Haut, wie die meisten Menschen in Europa, auch noch im Römischen Reich. Also wenn Sie so wollen, vorgestern. Das hat mich überrascht. Wenn wir ans Römische Reich oder die römischen Kolonien denken, an weiße Menschen, die Europa durchstreiften, müssen wir dieses Narrativ vielleicht überdenken.
Gewissheiten geraten ins Wanken. Waren die alten Römer wirklich so hellhäutig, wie es uns Filme vorführen, von Ben Hur über Gladiator bis Spartacus? Und die Germanen? Alle Filme zeigen die Cheruskerkrieger als Weiße. Bevor wir jedoch den Stab brechen, lohnt sich ein Blick auf die Methodik der Ferrara-Studie. Wie sicher sind eigentlich die Befunde diesmal? Wie überprüfbar und unvoreingenommen? Im Labor in Florenz bereitet Stefania Weiss Team Knochenmehl von antiken Skeletten in mehreren Reinigungsschritten zur Analyse vor. Längst nicht alle Knochen sind so gut erhalten wie die von Ötzi und der Schamanin. Jahrtausende Feuchtigkeit, Hitze, Mausfraß und Mikroben erschweren eine gute Genomanalyse.
When you work with modern DNA, when you read DNA, the machine is able to read each nucleotide position of DNA 30 or 40 times.
Wenn Sie mit moderner DNA arbeiten, kann das Gerät jede Nukleotidposition der DNA in hoher Qualität lesen. Und zwar 30 oder 40 Mal.
Das erlaubt eine hohe Sicherheit bei der Bestimmung, welches Nukleotid, also welcher DNA-Baustein, an einer bestimmten Position tatsächlich vorhanden ist. Davon ist man aber bei Steinzeitmenschen weit entfernt. Haags Team in Leipzig schaffte es bei der Schamanin auf gute 12. Doch Girottos Anspruch war, alle Steinzeitskelette einbeziehen, auch die schlecht erhaltenen, um repräsentative Aussagen für ganz Europa treffen zu können.
In more than 350 individuals that we analyze for our study.
Bei den mehr als 350 Personen in unserer Studie wird jede dieser 41 Positionen ein- oder zweimal gelesen. Das heißt, wenn man Nukleotide an diesen 41 Positionen im Irisplex-System einfügt, um die Vorhersage zu treffen, kann es das echte sein, aber auch ein Fehler des Sequenzierers. Man kann sich nicht sicher sein. Also haben wir diese Unsicherheit berücksichtigt.
Girottos Team modifizierte das klassische Lesesystem. Statt sich auf ein einziges ausgelesenes Nukleotid zu verlassen, wurde ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Modell entwickelt, das alle möglichen Nukleotide berücksichtigt, die an einer bestimmten Position überhaupt auftreten können. Die bekannte Fehlerquote des Sequenzierens wird ebenso einbezogen. Für jede Person und jedes Merkmal, also Haut, Augen, Haarfarbe, wiederholten sie den Vorhersageprozess 1000 Mal. Auch mit Ötzis Genom. Jedes Mal mit leicht veränderter Kombination auf Basis der Wahrscheinlichkeiten. Der am häufigsten vorhergesagte Phänotyp wird zum Schluss als der wahrscheinlichste angenommen.
Natürlich mussten wir erstmal beweisen, dass die Methode funktioniert. Wir wussten es nicht. Deshalb nahmen wir 2 Proben von höchster Datenqualität zum Abgleich. Wir stützten uns auf eine paläolithische Probe aus Russland, die Ustishim-Probe, die unter Molekularanthropologen sehr bekannt ist, und eine weitere mesolithische aus Schweden.
Beide wurden schon mit hoher Sequenziertiefe analysiert und gelten als sehr zuverlässig. Das Team degradierte diese Proben künstlich und reduzierte die Lesetiefe. Erst mit 20, dann mit 10 bis hinunter zu nur einmaligem Auslesen pro Position. Dann verglichen sie die Ergebnisse der klassischen mit ihrer neuen probabilistischen Methode. Resultat? Das klassische Verfahren lieferte bei geringem Datenumfang oft fehlerhafte Phänotypen, während die Girotto-Methode stabile und korrekte Vorhersagen machte.
Als wir sicher waren, unsere Methode ist robust, selbst bei sehr geringer Abdeckung, haben wir sie auf die riesigen Datensätze angewendet, die einen Zeitraum von 45.000 Jahren in Europa umfassen. Für die phänotypischen Daten sind wir so sicher, wie ein Wissenschaftler nur sein kann. Unsere Vorhersagen sind statistisch robust.
So sieht das PNAS offenbar auch, die Proceedings of the National Academy of Sciences der USA, eine der weltweit renommiertesten wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Girottos Studie passierte dort ohne große Änderungen das strenge Peer-Review-Verfahren. Die Ferrara-Daten werfen noch eine grundsätzliche Frage auf. Die helle Haut der Europäer gilt gemeinhin als Reaktion auf weniger Sonne in nördlichen Breiten, denn sie ermöglicht auch hier die Synthese von ausreichend Vitamin D, was entscheidend ist für gesundes Knochenwachstum und Immunabwehr.
Wenn die helle Hautfarbe für uns so wichtig ist, um Vitamin D zu verstoffwechseln, warum dauerte es dann so lange, bis sie sich verbreitete und häufig wurde? Das war die wichtigste Frage, die sich uns stellte.
Als Ötzi in den Alpen starb, war Europa immerhin schon 40.000 Jahre besiedelt durch afrikanische Stämme. Doch die Wanderungsbewegungen verliefen nicht linear.
Dazwischen war ja auch die Maximalvereisung, also das, was wir salopp als Eiszeit bezeichnen, die dann vor 20.000 Jahren ihren Höhepunkt gefunden hat und dann vor ungefähr 15.000 Jahren zu Ende ging.
Unsere Vorfahren mussten, als sie Europa besiedelten, immer wieder vor den anrückenden Gletschern zurück nach Süden ziehen, zurück auf die Iberische Halbinsel, ins heutige Italien, nach Südosteuropa oder den Nahen Osten. Erst vor 7500 Jahren ist mit dauerhaft stabiler Warmzeit die Migration von Viehhirten aus dem heutigen Anatolien nachweisbar. Die frühen Bauern brachten neben ihren Anbaumethoden ihre neue Ernährung mit. Deutlich mehr Kohlenhydrate und weniger Fleisch.
Wenn Sie Pflanzenkost essen in großem Stil, kriegen Sie ein Vitamin D-Problem, dann wird die Synthetisierung von Vitamin D generell problematisch. Und dann entwickeln sie eine Anpassung, nämlich sie werden hellhäutig und ihre freiliegenden Hautteile werden stark durchblutet. Und dann können sie mit dem Sonnenlicht Vitamin D synthetisieren. Das ist vergleichsweise wieder einfacher. Das ist aber nicht nötig, wenn sie sich natürlich ernähren. Wenn sie also Wildtierfleisch essen, wenn sie Kräuter essen, jetzt sage ich es einmal so, vereinfacht Carpaccio und Rucola. Dann ist es nicht notwendig, dann können sie dunkel bleiben. Und so war das bei der Schamanin. Die lebte hier und war dunkel, wie alle Sapienten immer dunkel waren. Die hungern nie. Die haben so viele Tiere, die brauchen nur jagen. Da ist nur die Frage, esse ich heute Fisch oder esse ich Reh? Dann Mensch, Homo sapiens sapiens, ist ein Schwarzer. Und Weiß ist eine Anpassung an den Norden, die mit Nachteilen einhergeht.
Offenbar ist auch die Epidermis evolutionären Änderungen unterworfen und reagiert auf Migrationswellen des Homo sapiens, auf neue Umweltimpulse wie Nahrung und Sonne beständig, mal extrem langsam, mal rascher. Als unsere Vorfahren vor 1,2 Millionen Jahren ihr Fell verloren, war die Haut darunter weiß und passte sich durch Braunfärbung der starken Solarstrahlung in Afrika an.
Es gibt ja auch heute noch viele nordasiatische Bevölkerungsgruppen oder sprich Inuit, die natürlich eine relativ hohe Plastizität haben. Das heißt, also Kollegen hier aus Kasachstan, die im Winter doch relativ hellhäutig sein können, haben eben die Möglichkeit im Sommer, wenn sie sich dann mal 2-3 Wochen an den Strand legen, doch wirklich sehr dunkel zu werden. Aber es ist alles irgendwo im Fluss. Und es gibt gewisse Ausprägungen in gewissen Regionen zu gewissen Zeiten, aber das ist alles variabel. Ne? Und es gibt zu keinem Zeitpunkt wirklich ein Gen, das für irgendwas kodiert, das sagt, das ist eindeutig diese Population oder jene Population. Und natürlich haben wir eine große Vielfalt. Und wenn wir jetzt Afrikaner und Asiaten und Europäer gegenüberstellen, sehen wir deutlich phänotypische Unterschiede. Aber unter der Haut ist es relativ wenig.
Wird diese Erkenntnis populärer dank der spektakulären Funde wie Ötzi oder der Schamanin? Harald Meller, der ein Buch über sie schrieb und für 2026 eine Sonderausstellung plant, findet den Vergleich mit Ötzi unangemessen.
Ach, der Ötzi war ein ganz normaler, banaler Hirte. Das war so ein Michel von rechts und links, der da mal den Berg hochging, der in den Konflikt kam und erschossen oder überfallen wurde. Die Schamanin war natürlich zu ihrer Zeit eine herausragende spirituelle Führerin, weit über die Gemeinschaft hinaus.
Tatsächlich fand Mellers Team nah am Grab eine weitere Grube mit 2 Schamanenmasken. Zum großen Erstaunen ergab die C14-Methode, man hatte sie Generationen später dort abgelegt, rund 600 Jahre nach dem Tod der Schamanin.
Das heißt, man hat Jahrhunderte die Schamanen verehrt. Dort kamen sie und haben Schutz und Heil und Verbesserung bei der Schamanin gesucht. Das ist der Beginn von Ahnenverehrung, etwas, das wir sonst gar nicht kennen. So wie wir wissen, wo das Grab des heiligen Franziskus ist, so wussten die, wo das Grab der heiligen Schamanin ist.
Der Künstler Karol Schauer malte ein Porträt der großen Schamanin. Wie eine Krone trägt sie eine mit Fellen und Federn verzierte Tiermaske. Hellblaue Augen mustern den Betrachter rätselhaft durch eine herabhängende Kette langer Tierzähne. Eingerahmt von kopfgroßen Auerochsenzähnen war das Gemälde so beeindruckend, dass es die Macher des Hollywood-Films Alpha inspirierte für die Maske ihrer Schamanin. Der Film spielt vor 20.000 Jahren. Und alle Darsteller, auch die Schamanin, sind weiß. In Halle geht das Rätselraten gerade in die nächste Runde. Im Grab der Schamanin entdeckte man jüngst die sterblichen Überreste von 3 Kindern, Jungen, die nur entfernt mit ihr verwandt waren.
Die schwarzen Europäer. Ein Cold Case aus der Steinzeit von Heidi Mühlenberg. Es sprachen Nina Kunzendorf und Ilka Teichmüller. Ton Andreas Stoffels, Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Eine Deutschlandfunkproduktion 2025.
Ende März, genauer am 27., wird im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle die neue Sonderausstellung eröffnet. Die Schamanin heißt die Schau. Und dort können Sie sich dann selbst ein Bild machen von den erstaunlichen Knochenfunden und Befunden.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.